Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Heute Ella Blix mitgebracht. Ella Blix ist ein Pseudonym. Das sind nämlich zwei Autorinnen, die sich dahinter verbergen. Und zwar hier zu meiner Linken, die Antje Wagner, und außen die Tanja Witte. Die Antje Wagner ist schon bereits bekannt als Jugendbuchautorin. Sie wurde hier auch mal in Leipzig ausgezeichnet mit ihrem Jugendbuch Vakuum, was auch gerade verfilmt wird tatsächlich mit Maria Erich. Und die Tanja Witte ist Spoken-Word-Performerin, also sehr aktiv mit Sprache unterwegs. Und die beiden haben ihr erstes gemeinsames großes Jugendbuch, Der Schein, mitgebracht. Und da hören wir jetzt rein. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Es ist ja wahnsinnig voll.
Ja.
Und wir fangen jetzt einfach mal...
Ich muss, glaube ich, schnell ran.
Ist das...
Ja.
So, hören Sie mich alle auch in den hinteren Reihen?
Okay.
Okay. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind 16 oder ihr seid 16 Jahre alt. Euer Vater geht für ein halbes Jahr in die USA und ihr müsst in ein Internat. Aber nicht in irgendein Internat, für ein halbes Jahr übrigens, nicht in irgendein Internat, sondern in ein ganz abgelegenes Internat. So abgelegen, dass es auf einer ganz kleinen Insel in der Ostsee ist. Und das ist so dermaßen fern, dass es da nicht mal Handyempfang gibt, geschweige denn WLAN. Also man kann das alles haben, Internet und telefonieren, aber nur mit Festnetzanschlüssen. Und die Alina, unsere Hauptfigur, ist total sauer, dass sie dahin muss. Ja, jetzt kommt sie an und ihr müsst euch vorstellen, diese Insel ist so winzig klein, da gibt es halt dieses Internat und sonst nur noch so ein paar verstreuselte Dörfer, sonst gar nichts. Und die Insel ist eigentlich frei zugänglich, bis auf einen Teil, das ist der Nordteil der Insel, der ist verboten. In diesem Nordteil gibt es ein Naturreservat, ein Naturschutzgebiet, und es heißt, dass das verboten ist, weil dort die gefährlichen Urrinder leben. Diese Urrinder werden in einer Broschüre vom Internat als totale Agrotiere dargestellt, also völlig mit Blut unterlaufenden Augen, und man darf eben nicht in dieses Naturschutzgebiet rein. Die Alina ist jetzt angekommen, es ist der erste Abend. Das erste, was sie macht, ist natürlich, sie geht in den Computerraum, weil sie möchte mit ihrem Freund Lukas skypen. Und sie geht nach oben, geht ins Internet und stellt fest, ihr Freund hat ihr nicht geschrieben, ist auch nicht online. Und sie ist total traurig und sie macht das absolut Falscheste, was man machen kann. Sie geht auf YouTube und hört sich traurige Lieder an. Und dann muss sie natürlich weinen und sie legt ihren Kopf so auf den Tisch und schläft ein. Und auf einmal schreckt sie hoch. Es ist stockdunkel, weil sie hat sehr lange geschlafen und das ist der Moment, wo wir einsetzen. Es war 21.55 Uhr. Mein Kopf pochte und ich musste gähnen. Unglaublich. Ich hatte über 2 Stunden geschlafen. Ich fuhr den Computer herunter. Jetzt war der Raum völlig finster. Verdammt, wo war denn der Lichtschalter? Ich sah mich im Dunkeln um und dann blieb mein Blick am Fenster hängen. Was war denn das? Ich stand auf und ging mit ausgestreckten Händen hinüber, bis meine Finger das Glas berührten. Ich tastete nach dem Griff, öffnete das winzige Fenster und steckte den Kopf in die Nachtluft. Der heftige Wind hatte sich gelegt. Die Bäume rauschten leise. Das Meer war nicht zu hören, das Naturschutzgebiet nicht zu sehen. In Berlin war es nie so dunkel. Selbst wenn man sich in einer komplett lampenlosen Ecke der Stadt befand, schien der Himmel das Licht aus den belebten Vierteln irgendwie aufzusaugen und abzustrahlen. Lichtverschmutzung hatte Lukas das mal genannt. Die Dunkelheit rund um das Schloss war anders. Die Nacht wälzte sich von oben, von unten, von links und von rechts heran. In meinen aufgerissenen Augen spürte ich die kalte Luft. Ich sah nichts. Dabei hätte ich schwören können, dass eben noch etwas da draußen gewesen war. Da war es wieder. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Im Dunkeln ging jäh ein winziges Viereck aus gelbem Licht an. Es musste etwa 1 Kilometer entfernt sein. Reglos starrte ich in dieses viereckige Licht
und vermutlich hatten sich meine Augen an die pulsierende Finsternis ringsum gewöhnt. Jedenfalls erkannte ich, dass das Viereck ein Fenster war. Ein Fenster in einem Haus. Die Wolke schluckte den Mond wieder, die Umrisse des Hauses verschwanden. Nur das erleuchtete Fenster blieb. Und ich konnte erkennen, wie sich in dem Lichtfenster etwas bewegte. Eine hohe, hagere Gestalt. Mühlstädter. Das musste die alte Vogelbeobachtungsstation sein. Mühlstädters Haus im Nichts. Meine Kopfhaut prickelte. Irgendwas Grundsätzliches stimmte an dem Typen nicht. Kara hatte recht. Mal ehrlich, wer zog freiwillig in die finsterste Ödnis, wenn er nicht irgendwas zu verbergen hatte? Und dann merkte ich, dass mein Atem schneller ging. Da war noch etwas. Ich kniff die Augen zusammen und beugte mich weit ins Dunkel hinaus. Eine leichte, kalte Brise strich mir das Haar ins Gesicht. Ich wischte es ungeduldig weg. Verdammt, warum hatte ich kein Fernglas? Ich musste mir unbedingt eins besorgen. Mit aller Kraft wünschte ich mir, dass der Mond noch einmal hervorbrechen möge, doch es passierte nicht. Die Finsternis war absolut. Aber jetzt sah ich es genau. Ich hielt vor Aufregung die Luft an. Ganz, ganz weit draußen im Naturschutzgebiet. Etliche Kilometer hinter Mühlstädters einsamen Heim. Im tiefsten Herz der Finsternis schimmerte ein zweites Licht. Die Härchen in meinem Nacken stellten sich auf. Und für einen kurzen Moment war mir, als würde die Nacht sich enger um alles schließen. Hatte Hausmeister Kunze nicht gesagt, das Naturschutzgebiet sei tabu? Kategorie 1a. Komplettes Zugangsverbot. Ich hatte seine Stimme noch im Ohr. Dort draußen gab es nichts. Nur Sand, Strandastern und brütende Vögel. Und diese Urrinder. Meine Augen suchten das erste, viel nähere Licht, Mühlstädters gelblich erleuchtetes Fenster, hinter dem er auf und ab ging. Das zweite Licht, weit draußen, war anders. Es war von einem giftig strahlenden Grün. Ich verstand das nicht. Wenn Mühlstädter ganz offensichtlich zu Hause war, wer war dann dort draußen in der Finsternis?
Ja, danke für den Moment. Das war schon ziemlich gruselig. Ich habe hier gerade mal Wasser.
Dankeschön.
Genau. Bitteschön. Ja, Ella Blix, eine Frage brennt uns unter den Nägeln. Wie haben die beiden zusammengefunden? Wie haben sie als Autorinnen zueinander gefunden und wie kam die Idee, dass sie gemeinsam ein Buch schreiben?
Naja, Antje hatte eine Anthologie herausgegeben und ich habe eine Kurzgeschichte dazu beigesteuert. Und irgendwie haben wir uns beide ein bisschen in unsere Hauptfigur verliebt. Das war Alina. Wir haben dann, wir kannten uns eigentlich nicht wirklich. Also ich kannte Antjes Arbeit und Antje kannte meine Arbeit und wir schätzten uns beide gegenseitig. Das ist natürlich die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Und dann hat Antje gesagt, Mensch, du musst aus dem Buch, aus dieser Geschichte einen Roman machen. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und dann sagt sie, wollen wir nicht zusammen? Und dann haben wir uns entschieden, zusammen mit dieser Hauptfigur, die den Kern unserer Geschichte bildet, wir haben das ganze Ende geändert und alles eigentlich aufgeknackt, neu zusammengewürfelt und dann ein völlig neues Konzept erstellt und haben dann beschlossen, zusammen zu schreiben. Und das war total toll, aber da reden wir vielleicht noch später drüber.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Wie kann man sich so einen Schreibprozess denn vorstellen? Also der Schein, das ist ja, man kann es nicht wirklich fassen. Also vielleicht habt ihr auch gesehen, das Cover ist ziemlich cool und man kann von unten nach oben lesen, da steht dann auch Schein. Und man kann es nicht so wirklich fassen, es ist ein Crossover, Fantasy, wir sind ja hier auch auf der Leseinsel Fantasy, es ist mystisch, es ist realistisch. Gab es da so eine Arbeitsaufteilung, dass der eine für das Realistische, das etwas Dramatische, der andere für die Mystik zuständig war oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist eigentlich eine gute Idee, also mit der Arbeitsaufteilung, das denken übrigens ganz viele. Also man muss ja dazu sagen, wir kommen auch aus verschiedenen literarischen Bereichen. Die Tanja ist eigentlich aus der Allgemeinliteratur sehr im Realismus verhaftet und arbeitet journalistisch. Und ich bin sehr in der Jugendliteratur zu Hause und auch im fantastischen Element. Jetzt könnte man immer denken, ich mache das Fantastische und die Tanja, die macht jetzt den realistischen Teil. Aber so ist es nicht. Tatsächlich, also ich muss dazu sagen, es gibt ja verschiedene Autoren-Duos, die arbeiten auch sehr unterschiedlich. Also manche teilen sich einfach Perspektiven, andere teilen sich Zeiten, dass einer zum Beispiel das schreibt, was in der Vergangenheit liegt, der andere das, was in der Gegenwart liegt.
Wir arbeiten so, dass es tatsächlich so ist, dass jeder einzelne Satz immer durch zwei Gehirne läuft, durch zwei Herzen und durch vier Hände. Aha. Und praktisch sieht es so aus, dass wir uns gemeinsam einigen, was in einem Kapitel passieren soll. Dann schreibt eine von uns erstmal so ganz roh das Kapitel vor und gibt es der anderen. Und die schmeißt Sachen raus, schreibt neue Sachen rein, dann wird schon sprachlich gearbeitet. Am Ende sind vielleicht 3 Seiten draußen und 7 Seiten wieder drin. Dann geht es wieder zurück an die erste Autorin, die schmeißt wieder raus, gibt wieder was rein, arbeitet sprachlich. Und so geht das ungefähr 4-mal. Und dann legen wir das Kapitel erstmal ab und schreiben ein neues. Und nun ist es aber nicht so, dass dieses Kapitel, was da liegt, das Gesetz Gottes ist, ja? Sondern das wird natürlich nochmal vorgenommen und weiter bearbeitet, weil am Ende eines Romans oftmals Dinge passieren, die Änderungen am Anfang erfordern. Und so geht, und das ist wirklich die Wahrheit, so ein Kapitel mindestens 10-mal durch jede einzelne Autorin durch. Ja. Und da wir das so intensiv gegenseitig machen, ist es am Ende so, und das ist so schön, das freut uns auch so, dass es tatsächlich so ein bisschen wie aus einer Feder klingt. Man merkt es nicht mehr. Mhm. Und der Witz ist, dass wir Freundinnen haben und Freunde, die glauben zu wissen, was die eine oder die andere geschrieben hat. Und die wundern sich oft, weil das manchmal überhaupt nicht stimmt. Der Witz ist, dass wir beide am Rand oftmals kommentiert haben, ja? Wenn wir etwas besonders schön fanden, was die andere geschrieben hat. Und dann kamen dann solche Sachen wie, oh, das ist total witzig. Und dann ging das zu der anderen und die schrieb dann daneben, na klar, hast ja auch du geschrieben.
Ja.
Und man hat es vergessen gehabt, ja? Also wir selber wissen manchmal nicht mal, was wir schreiben.
Ja, ich glaube, das ist das Spannende daran einfach, dass wir so völlig frei auch miteinander umgehen und beide nicht eitel sind. Also wir wissen beide, was wir wollen, und dann ist es aber nicht wichtig, dass jetzt meine tolle Idee im Mittelpunkt steht, sondern das große Ganze. Ja. Und ich glaube, weil wir beide so uneitel sind, hat das sehr gut funktioniert.
Ich glaube, was auch wichtig ist, also was im Idealfall passieren kann, wenn zwei Autorinnen aufeinandertreffen, ist, dass ihre Stärken aufeinandertreffen. Es kann genauso gut anders sein, wenn jeder sagt, so, ich will meins durchsetzen und mir, das schert mich alles andere nicht, aber so war es nicht. Und das Schöne ist, dass wir manchmal erkannt haben, was die andere machen wollte, indem sie eine Idee reinbrachte, und es hat vielleicht noch nicht so richtig gesessen. Und dann konnte man das aber, weil man ja die zweite war, ja, man konnte das so ein bisschen bearbeiten und man konnte es vielleicht rausschälen. Und dann trifft sich im Idealfall eben die Stärke und man kann vielleicht Dinge noch schöner machen, als man es alleine geschafft hätte, ja, und das finde ich toll.
Ja,
also das haben Sie auf jeden Fall sehr gut und präzise und dicht wahrscheinlich hinbekommen, weil wir hören jetzt noch zum Glück 2 tolle Passagen, und aber anscheinend war auch der Schreibprozess spaßig bei Ihnen.
Ach, toll, ja.
Befruchtend.
Ja, ja.
Aber wir wollen natürlich noch was hören, also 2 tolle Abschnitte noch von Ihnen beiden.
Soll ich mal übernehmen? Mach mal. Ja, leite mich mal ein. Komm, moderiere mich mal an.
Also gut, es ist deswegen ein bisschen schwierig, weil der Teil, den die Tanja, den wir uns rausgesucht haben, ist ein Teil, der relativ spät kommt. Das heißt, ich versuche Sie jetzt in eine Stimmung mit reinzunehmen. Es ist viel passiert. Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie sind auf dieser einsamen Insel. Die Alina ist eine von den wenigen Schülerinnen, die am Wochenende in diesem Internat bleiben muss. Und die hat natürlich nicht so viel zu tun da am Wochenende, ja. Und eines Nachts sieht sie was ganz, ganz Eigenartiges. Sie schaut aus dem Fenster und sie sieht in diesem verbotenen Nordgebiet im Meer ein Schiff. Jetzt könnte man denken, naja, klar, ist ja Ostsee, ne, Schiff. Es ist kein normales Schiff. Das Schiff ist kohlrabenschwarz, es hat keine Bordlichter, was übrigens verboten ist, ja. Und es hat einen riesenlangen Mast, auf dem eine gigantische Kugel ist, und diese Kugel schießt grellgrüne Blitze in dieses Naturschutzgebiet hinein. So grüne Blitze, dass Alina im ersten Moment glaubt, sie ist erblindet. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Alina fragt am nächsten Morgen die Erwachsenen, was das für ein Schiff ist. Dieses schwarze Schiff. Und sie stößt auf eine Mauer des Schweigens. Es wird ihr versucht einzureden, das hast du dir eingebildet, das sind Glühwürmchen oder sowas. Ja? Völlig absurd. Also ihr merkt es schon, da stimmt irgendwas nicht. Die Erwachsenen verschweigen was. Alina kommt auf die Spur eines großen Geheimnisses. Das Schiff ist nämlich Teil einer uralten Legende. Eine uralten Legende auf dieser kleinen Insel. Es ist ein Schiff, das angeblich schon seit Hunderten von Jahren bekannt ist. Ein Schiff, das immer wieder in Abständen vor der Nordküste von dieser kleinen Insel auftaucht. Und es ist ein Schiff, das menschenleer ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es gibt sogenannte Geisterschiffe.
Das sind Schiffe, die manchmal über viele Jahre um die ganze Welt treiben, ohne Besatzung. Man weiß nicht, wo die Besatzung hin ist, was ist mit denen passiert, haben die kollektiv Selbstmord begangen, was auch immer. Total merkwürdig. Das berühmteste Geisterschiff ist vielleicht der Fliegende Holländer. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ja? Und so ein Geisterschiff sieht sie dort. Natürlich ist die ja nicht blöd. Sie versucht, dem Geheimnis dieses Schiffes auf die Spur zu kommen. Alina hat Freunde. Und das ist die Stelle, die Tanja gleich lesen wird. Diese Freunde versuchen, dem Schiff nahe zu kommen, indem sie einen ganz kleinen Kahn mit sich besorgen und auf dem Meer rüberfahren. Aber sie hätten die uralten Zeitungsartikel wahrscheinlich ein bisschen sorgfältiger lesen sollen. Denn es heißt, immer wenn jemand sich versucht, diesem Schiff zu nähern, treten Hindernisse in den Weg.
Ja, aber Alina ist nicht alleine und sie hat ihre Freundesgruppe, die sie mittlerweile auf all den Seiten vorher kennengelernt hat. Vielleicht hätten wir auf die Vögel achten sollen, auf das Knarzen der Lachmöwen, das Quietschen der Sturmmöwen, das Kreischen der Silbermöwen um uns, denn irgendwann musste es verstummt sein. Ja, es muss diesen einen Moment gegeben haben, in dem es still geworden war, gespenstisch still. In dem jemand auf Pause gedrückt hatte und das Meer in der Bewegung eingefroren war. Ein Spiegel des erstarrten, bleigrauen Himmels über uns. Aber wir merkten nichts. Wir redeten, lachten, bliesen in unseren Tee und sahen nicht, wie die Möwen den Himmel verließen. Erst als Gigi eine Sektflasche aus seinem Rucksack zog und den Korken knallen ließ, wachten wir auf. Der Korken knallte nämlich nicht. Der feine, feuchte Dunst, der von uns unbemerkt das Wasser überzogen hatte, erstickte das Geräusch. Kara, die den Motor irgendwann gedrosselt und sich zu uns gesetzt hatte, sprang auf und stürzte zurück zu ihrem Platz. »Was ist los?«, fragte Mareike Helene ängstlich. »Da zieht ein Sturm auf.« Das war die Untertreibung des Jahrtausends. Der Sturm war längst da. Die Stille dröhnte noch 2-3 Sekunden und dann holte der Himmel tief Luft, um der Welt mit einem einzigen Atemzug das Licht auszublasen. Der Wind donnerte über uns hinweg und die Gischt traf mich mit solcher Wucht, dass ich keine Luft mehr bekam. Wellen krachten gegen das Boot, auf das Boot, ins Boot. Das Meer flog uns um die Ohren. »Wir müssen zurück ans Ufer«, kreischte Mareike Helene. »Geht nicht«, schrie Kara zurück. Sie drehte den Motor hoch und jagte das Boot noch weiter aufs Meer hinaus. »Die bringt uns um«, kreischte Mareike Helene. »Nein«, mit einer Hand hielt Lexi sich am Bootsrand fest, mit der anderen presste sie sich die Brille auf die Nase. »Sie rettet uns, wenn wir...« Es war zu laut. Selbst zum Schreien war es zu laut. Der Wind überdröhnte ihre Worte. Lexi setzte erneut an und diesmal konnten wir verstehen, was sie sagte. »Wenn wir zurückfahren, dann gehen wir unter. Im Idealfall.« Nians Blick war helles Entsetzen. »Im Idealfall?« »Nordseite«, gab Lexi zu bedenken. »Felsnadeln, wenn wir auf die draufknallen.« »Scheiße«, murmelte Nian. Ich verstand es nicht, aber ich sah es an seinen Lippenbewegungen. »Scheiße, scheiße, scheiße.« »Draußen ist es sicherer«, gestikulierte ich. »Ja«, schrie Lexi, »da sind die Wellen niedriger.« Wir klammerten uns fest, wo wir konnten. Wasser kam von links, von rechts, von vorn, von hinten. Woher wusste Kara, wohin sie fuhr? Vielleicht raste sie gar nicht Richtung Horizont, sondern geradewegs auf das Ufer zu. Vielleicht wäre das Letzte, was ich hören würde, das Krachen des Bootes auf eine Felsnadel, das Splittern von Holz, das... In diesem Moment zerplatzte der Dunst und gab den Blick auf einen gigantischen schwarzen Schatten frei. Als ich begriff, worum es sich handelte, setzte mein Herz aus. Das dunkle Schiff war nur ein paar hundert Meter entfernt. Es war ein paar Sekunden sichtbar, dann wurde es wieder von dem Grau verschluckt. Kara musste es ebenfalls entdeckt haben, denn als das Schiff aufgetaucht war, ging ein Ruck durch ihren Körper und dann ging der Ruck auch durch das Boot. Sie hatte die Richtung geändert. Wir hielten jetzt genau auf die Dunstwolke zu, in der das Schiff eben verschwunden war. »Wir laufen voll, oh Gott, wir sinken!« Mareike Helene begann mit ihrem Teebecher Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Da erst spürte ich das Wasser, das den Bootsboden bedeckte und meine durchweichten Schuhe umspülte. Ich sah, wie Lexi, Nian und Gigi ebenfalls zu schöpfen begannen, spürte die Panik, suchte meinen Teebecher, fand ihn nicht, schöpfte mit den Händen, wir alle schöpften, schöpften wie die Wilden und dann geschah etwas Entsetzliches. Der Motor kluckerte, röhrte, hustete und erstarb. Vor Schreck hörte ich auf zu schöpfen. Kara versuchte wieder und wieder den Motor neu zu starten, dann gab sie auf. Das Boot schleuderte willenlos von Welle zu Welle, während der Himmel alles Wasser der Welt auf uns hinabwarf. Ich dachte an Tinker, die mich, wenn sie zurückkam, nicht mehr finden würde. Ich dachte an Lukas, den ich nicht mehr geküsst hatte. An Pina, mit der ich nie mehr lachen würde. An Pa, an den Berg Tagebücher unter meinem Bett, mein eigenes in Bleistift festgehaltenes Leben. Ich dachte an alles, was unvollendet bleiben würde. Und dann sprang Kara ins Wasser. Nun, jetzt überleite ich mal an dieser sehr spannenden Stelle. Und Sie werden verstehen, dass wir jetzt natürlich da ein bisschen gemein sein müssen, sonst verraten wir das ganze Buch vorher. Und wir sind schon auf Seite 400, als das passiert. Also vorher ist auch noch einiges zu lesen. Was jetzt aber beginnt, ist, nach all diesem Drama gelingt es auf eine Weise, die wir beschrieben haben, die ich jetzt aber nicht erzähle, den Lonelies, das ist die Clique um Alina, das sind diese Freundinnen und Freunde, gelingt es, auf das Schiff zu kommen. Also sie erreichen das Schiff, sie können sich an Bord retten und da sind sie. Es ist dann erstmal eine sehr schwierige Situation, die sind alle total unterkühlt, stehen natürlich unter Schock, die haben wirklich gedacht, sie sterben und finden dann aber... finden dann aber einen Raum, in dem sie sich aufwärmen können, setzen sich zusammen, lassen es sacken, kommen wieder zu sich und dann entfernt sich Alina von der Gruppe.
Ja, und das ist ja dieses Geisterschiff, ne? Alina geht in einen anderen Raum. Es wurde stiller, je tiefer ich in den Schiffsbauch hinabtauchte. Das Stürmen von draußen, das Wellenkrachen und den Regen hörte ich allerdings noch immer. Und dann, blieb ich stehen. Spürte dem Gefühl unter meinen Füßen dem in den Schiffswänden nach. Und ich begriff, was mich hatte stutzen lassen. Um das Schiff herum tobte und peitschte das Meer. Das Schiff selber lag still. Als würde es stehen. Als wäre es festbetoniert. Ich setzte mich wieder in Bewegung, Stufe für Stufe die Treppe hinunter. Als ich mich fragte, wie lange ich noch nach unten steigen musste, hörte die Treppe unvermittelt auf. Unvermittelt. Aber nicht wie in, ich bin in einer tiefer gelegenen Ebene des Schiffes angekommen, sondern unvermittelt wie in, ein Fallbeil ist von oben nach unten gesaust und hat den Raum durchschnitten. Oder besser, die Stufe. Die Wand, die mir den Weg derart unvermittelt versperrte, war aus Metall. Sie verlief über die halbe Treppenstufe hinweg an den Seitenwänden hoch bis zur Decke. Mein Herz schlug im Hals, hart und kantig. Keine Spur mehr von rumbedingter Leichtigkeit in meinem Kopf. Keine Spur mehr von Mut. Ich wich zwei Treppenstufen zurück, um ein bisschen Abstand zu dieser schimmernden Wand zu gewinnen. Irgendwas stimmte ja nicht. Ich leuchtete die Wände mit Mars Feuerzeug ab. Mit meiner freien Hand tastete ich über die Stellen, an denen die Wand endete. Ich konnte keine Befestigungsschrauben, Nägel oder Schweißnähte ertasten. Es war, als wäre die Wand in das Schiff eingegossen. Holz und Metall liefen quasi ineinander über. So unmöglich es klang, aber es war so. Die glatte, metallene Fläche, in der sich mein Gesicht spiegelte, mündete übergangslos in Holz. Die Metallfläche musste gebogen sein. Mein Spiegelbild war fratzenhaft verzerrt. Ich war mir fremd und unheimlich. Ich betastete die Wand erneut. Mein Spiegelbild, das ebenfalls ein Feuerzeug in der Hand hielt, tat es mir nach. Ich hielt inne und starrte in das Gesicht, das meins war. Der Blick des Mädchens dort, das mich anstarrte, zeigte blanken Horror. Ich wich zurück, stolperte und fiel auf die nächsthöhere Treppenstufe. Das Mädchen im Spiegel stolperte ebenfalls. Unsere Flamme flackerte. Der Gedanke, dass das Feuerzeug erlöschen könnte und ich im Finstern mit diesem Mädchen allein wäre, versetzte mich in solche Panik, dass ich 4 weitere Stufen rückwärts nahm und dann sah ich es. Ein winziges, etwa daumennagelgroßes, rotes Piktogramm, ganz oben in der Metallwand. Ich hatte es bisher übersehen, weil es sich über meinem Kopf befunden hatte. Jetzt, da ich ein paar Stufen höher stand, schaute ich geradewegs darauf, einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Langsam stieg ich die Stufen wieder hinab auf die Wand zu. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, tastete nach dem Piktogramm und versuchte dabei, mein balancierendes Spiegelbild so gut es ging zu ignorieren. Meine Körpergröße zahlte sich endlich aus. Jemand wie Lexi hätte einen Stuhl gebraucht, ich hingegen reichte problemlos heran. Behutsam glitt ich mit der Fingerspitze über das Metall, bis ich eine hauchdünne Erhebung spürte, den äußeren Kreis des Piktogramms. Ich strich mit dem Zeigefinger den Kreis entlang, ließ ihn in die Mitte rutschen, auf den Punkt zu und dann sackte die Wand in einer Millisekunde in den Boden.
Du musst stoppen. Wir sind schon verwarnt worden.
Ja, vielen Dank. Ja, wir hatten leider nicht genügend Zeit, weil wir so spät anfangen durften. Aber gut, wir haben gleich noch eine halbe Stunde hier hinter der Wand bei der Signierstunde. Da sind Ella Blix, also Tanja Witte und Antje Wagner noch eine halbe Stunde für euch da. Wenn ihr dann persönliche Fragen habt, könnt ihr die stellen. Ganz lieben Dank für den Einblick. Es war gruselig, es war spannend, Fantasy. Es gibt noch super tolle Figuren. Lest das Buch. Es macht wirklich Spaß. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Dankeschön.
Das war ein ganz kleines Stück. Naja,
aber ja. Ich dachte, das ist auch ein guter Cliffhanger an der Stelle. Und ja, er hat schon da gestanden mit Zeit überschritten und immer so.
Ah ja.
Also deshalb, ich dachte, das ist gut.
Sehr hallo.
Das ist
gut. Das war
echt doof.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.